Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg, herzlich willkommen. Die Digitalisierung des ländlichen Raums, das ist so ein großes Thema der Bundesregierung, das sie sich zusammen mit der Bewältigung der Corona-Krise jetzt natürlich vorgenommen hat. Heute wurde ein Breitbandprojekt in der Altmark in Sachsen-Anhalt vorgestellt. Das größte im ländlichen Raum bisher, inwieweit das Vorbildcharakter hat, darauf gehen wir hier gleich in der Sendung ein. Wir beginnen heute eine Serie, in der wir darauf schauen, wie die einzelnen Branchen mit der Corona-Krise umgehen. Und wir fangen an mit der Branche, die mit am heftigsten getroffen wurde, nämlich die Konzert- und Veranstaltungsbranche. Beginnen wollen wir mit dem Fall Wirecard und der Rolle der Banken- und Finanzaufsicht. Der Fall des inzwischen insolventen DAX-Konzerns hat deutliche Schwächen aufgedeckt, was eben jene Kontrolle von Finanzunternehmen angeht. Wie kann ein Unternehmen, das offensichtlich seine Bilanz auf Luftbuchungen aufbaute, so weit kommen? Und muss sich da jetzt etwas ändern? Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat Änderungen angekündigt. Wie diese in Berlin diskutiert werden, berichtet Katharina Hamberger.
Noch bevor am 15. Juli die BaFin und das Bundesfinanzministerium einen Bericht vorlegen müssen, was in Sachen Wirecard schiefgelaufen ist, hat Olaf Scholz schon seine Pläne für einen Umbau der Finanzaufsicht vorgelegt. Unter anderem will der Finanzminister mehr Kontrollrechte für die BaFin, auch über die Banksparte eines Unternehmens hinaus, das sagte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Denn ein Problem bei der Kontrolle von Wirecard war, dass das Unternehmen nach einem Umbau von der EZB als Technologiekonzern eingestuft worden war. Nur eine kleine Tochterfirma wurde als Bank eingestuft und fiel damit in die direkte Zuständigkeit der BaFin. Hier soll es nach dem Wunsch Scholz Änderungen geben. Die BaFin brauche die Möglichkeit, jederzeit Sonderprüfungen im großen Umfang durchführen zu können. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht soll außerdem, so der Finanzminister, mehr Durchgriffsrechte bei der Kontrolle von Finanzen bekommen. Unabhängig davon, ob der Konzern eine Banksparte habe oder nicht. Scholz will außerdem das zweistufige Verfahren bei der Bilanzprüfung abschaffen. Bislang hat zunächst die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung bei Verdachtsfällen ein Gutachten erstellt. Liegt dieses vor, kann die BaFin erst nach eigenen Angaben tätig werden. Auch bei Wirecard war ein solches in Auftrag gegeben worden, da die BaFin eben für den Großteil des Konzerns nicht zuständig war. Dieses Gutachten liegt bislang nicht vor. Die Bundesregierung hat mittlerweile den Vertrag mit der DPR, einem privatrechtlichen Verein, bis Ende 2021 gekündigt. Vieles deutet darauf hin, dass stattdessen eine Behörde ab 2022 die stichprobenartige Bilanzprüfung übernehmen soll. Ein vom FDP-Abgeordneten Frank Schäffler in Auftrag gegebenes Kurzgutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, über das die Süddeutsche Zeitung zuerst berichtet hatte und das auch unserem Hauptstadtstudio vorliegt, kommt jedoch zu dem Schluss,
dass die BaFin hätte eingreifen können und daher auch eingreifen müssen,
sagte Schäffler unserem Hauptstadtstudio. Die BaFin hätte, zu dem Schluss kommt das Gutachten, wohl schon einschreiten können, wenn erhebliche Zweifel an der Prüfung der DPR bestehen. Von daher kann die BaFin aus Schäfflers Sicht nicht nur mit dem Finger auf die Prüfstelle zeigen.
Im Kern hätte sie erkennen müssen, dass die Prüfstelle nicht in der Lage ist, dieses Verfahren wirklich durchzuführen.
So der FDP-Politiker Schäffler weiter. Die Pläne Olaf Scholz für die Reform der Finanzaufsicht kommen zu früh, meint er. Der Finanzminister stelle die zweite vor der ersten Frage.
Erstmal muss man analysieren, wer hat eigentlich welche Fehler gemacht. Und dann muss man schauen, kann man mit dem bestehenden Personal die notwendigen Reformen überhaupt machen? Oder sind diese Personen eher das Hindernis für künftige Reformen?
So Schäffler. Aus der Union bekommt Scholz hingegen Unterstützung. Die finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Antje Tillmann, sagte dem Handelsblatt, das unmittelbare Durchgriffsrecht müsse die BaFin bekommen. Eine gesetzliche Änderung werde man unterstützen. Ob dafür zusätzliches Personal erforderlich sei, müssten die Verantwortlichen der BaFin sagen, so die CDU-Politikerin. Auch für die Abschaffung des zweistufigen Bilanzprüfungssystems zeigte sich Tillmann offen.
Katharina Hamberger berichtete. Den Fall Wirecard und die Frage, was sich da bei der BaFin ändern sollte, darüber habe ich vor der Sendung mit Marc Tüngler, dem Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz, DSW, gesprochen und ihn zunächst gefragt, hätte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, dieses Desaster erkennen und handeln können oder fehlt ihr tatsächlich der Durchgriff, wie BaFin-Chef Felix Hufeld erklärt hat?
Wahrscheinlich muss man hier sagen, beides ist richtig. Auf der einen Seite hätte die BaFin natürlich auch die Staatsanwaltschaft viel früher einschalten können. Sie wusste, als sie die Bilanzpolizei oder die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung hier eingeschaltet hat, dass die Bilanzpolizei überhaupt nicht Betrug oder Fraud, wie es so richtig schön heißt, hier aufdecken kann. Dafür ist die DPR überhaupt nicht ausgestattet. Aber sie hätte die Staatsanwaltschaft einschalten können. Die hätten die Mittel gehabt und auch die Kompetenzen, richtig durchzugreifen, Hausdurchsuchungen zu machen und. Das hat sie unterlassen.
Und hilft es nach Ihrer Ansicht, wenn jetzt, wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz vorhat, eine strukturelle Änderung vorgenommen wird?
Wenn wir uns von oben nochmal anschauen, jetzt wo der Rauch sich ein bisschen gelegt hat, der Nebel, kann man ja sagen, es gibt einen weißen Fleck in der Kontrolle, das ist eben Betrug. Also man hat bisher nicht die Möglichkeit gehabt, wirklich so eine Art schnelle Eingreiftruppe, da hat die wirklich nochmal die Bilanzen ganz durchleuchten kann. Das hatten wir bisher nicht, wenn es sich um Betrug gehandelt hat. Und ich glaube, die Lücke zu schließen, das macht wirklich Sinn.
Und das dann in welcher Weise?
Ich glaube, man muss schauen, dass man auch die Wege kurz hält und dass man das auch bei der BaFin ansiedelt. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass die DPR, die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, in den letzten Jahren über 300 Fehler gefunden hat in den Bilanzen. Und da wurde also gute Arbeit gemacht. Nur aber eben dieser Betrugsfall, der war nicht zu finden von der DPR, weil sie einfach die Mittel nicht hat. Und da muss man jetzt die Lücke schließen. Und das sollte auch bei der BaFin passieren.
Die Einschätzung von Marc Tüngler, dem Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, zum Fall Wirecard und welche Lehren daraus gezogen werden sollten. Das Treiben von Wirecard und das nun abzuwickelnde Insolvenzverfahren bedeuten einen großen Schaden für den deutschen Wirtschaftsstandort generell und konkret natürlich für die Gläubiger des Unternehmens. Und zu ihnen gehört auch die Commerzbank, die einer der größten Kreditgeber von Wirecard ist. Das ist für die Bank nur eine von vielen schlechten Umständen derzeit. Am schwersten wiegt wohl gerade die Führungskrise, nachdem am Freitag sowohl Vorstandschef Martin Zieke als auch Aufsichtsratschef Stefan Schmidtmann ihren Rückzug verkündet hatten. Druck im Hintergrund haben offenbar Investoren ausgeübt, unter anderem der mit 5% beteiligte US-Fonds Cerberus. Mischa Erhardt.
Der Rückzug der Commerzbank-Führung ist ein Paukenschlag, der selbst die überraschte, die ihn sehnlichst herbeigewünscht haben. Eine Person im Umfeld des Finanzinvestors Cerberus sagte, man sei überrascht, dass die Kampagne so schnell Früchte getragen habe. Der Großaktionär der Bank hatte die Sanierungsbemühungen um Commerzbank-Chef Martin Zielke als zu lasch und wenig zielführend kritisiert und stand mit dieser Kritik nicht allein. Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Man kann sich ja des Eindrucks nicht erwehren, dass die Commerzbank mehr oder weniger seit 2 bis 3 Jahren auf der Stelle tritt und nicht richtig vorankommt. Und es macht natürlich auch wenig Sinn, ständig neue Personalabbaurunden zu fahren. Das demotiviert natürlich auch die Mannschaft.
Erst im Herbst hatte Martin Zielke ein Sanierungsprogramm vorgestellt, das den Abbau von 4.300 Stellen vorsah und das Schließen von 200 der 1.000 Filialen. Nun wollte die Bank spätestens zur Vorlage der Halbjahresbilanz schon das nächste Sparprogramm vorstellen.
Da zeigt sich, dass das Management ganz offensichtlich die Bank und den deutschen Bankenmarkt überhaupt nicht richtig einschätzen können,
sagt Bankenexperte Dieter Hein aus dem Analystenhaus Fair Research. Am Mittwoch tagt der Aufsichtsrat der Bank und wird entscheiden, wann Zielke abtreten wird. Geplant ist der Rückzug noch in diesem Jahr. Aufsichtsratschef Stefan Schmidtmann wird seinen Hut bereits Anfang August nehmen. Mögliche Nachfolger hat die Bank noch nicht nominiert. Experten mutmaßen aber, dass Firmenkundenchef Roland Böckhut Zielke beerben könnte. Der 56-jährige frühere Deutschlandchef der niederländischen Großbank ING hatte erst Anfang des Jahres bei der Commerzbank angeheuert. Die Gewerkschaft Verdi warnt vor einer möglichen Hängepartie. Gewerkschaft und Betriebsrat appellierten zudem dafür, einen künftigen Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten. Insider berichteten dem Deutschlandfunk, dass in der Bank ein Abbau von weiteren mindestens 7.000 Stellen diskutiert wird. Damit würden rund ein Viertel aller Vollzeitstellen wegfallen.
Das macht sich natürlich sehr schlecht, was das innerbetriebliche Klima und die Motivation der Mitarbeiter angeht, wenn ständig neue Runden gefahren werden müssen, weil man eben feststellt, dass man mit dem bisherigen Stellenabbau noch nicht klarkommt. Das führt natürlich dazu, dass die guten Leute sich umorientieren und die anderen nicht unbedingt motiviert an die Arbeit gehen. Denn wer täglich damit rechnen muss, dass sein Arbeitsplatz wegfällt, der hat andere Sorgen, als sich um die Qualität seiner Arbeit zu kümmern.
Sagt Klaus Nieding. Neben tausenden Stellen sehen die aktuell diskutierten Sparpläne Insidern zufolge auch die Schließung von bis zu 400 der 1.000 Filialen der Bank vor. Eine neue Führung jedenfalls wird vor einer schweren Aufgabe stehen. Denn zum einen kostet ein Spar- und Umbauprogramm viel Geld, während andererseits die Erträge absehbar niedrig bleiben. Zum anderen könnte auch die Corona-Krise bei Banken noch ihren Tribut zollen. Einige Beobachter mutmaßen, dass mit dem Führungswechsel auch eine Übernahme der Commerzbank durch europäische Wettbewerber wieder auf die Tagesordnung kommen könnte.
Mischa Erhardt über die Lage der Commerzbank. Bevor wir in die Corona-Krise gerutscht sind, war eines der größten Themen die Digitalisierung auf dem Land, der schlechte Zustand beim Netzausbau. Der sorgt dafür, dass Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz nicht gerade nahe einer Metropole haben, im internationalen Wettbewerb benachteiligt sind. Heute wurde im Norden von Sachsen-Anhalt in der Altmark das flächenmäßig größte Breitbandprojekt im ländlichen Raum präsentiert. Bundesverkehrs- und Digitalminister Andreas Scheuer sowie Ministerpräsident Rainer Haseloff waren vor Ort und auch unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach. Herr Ottersbach, was ist das denn genau für ein Projekt, was da heute präsentiert wurde?
Ja, im Grunde genommen ist das ein riesiges Bauprojekt oder besser gesagt Tiefbauprojekt, denn die Altmark wird dafür komplett umgegraben in den nächsten Jahren, um dort Glasfaserröhrchen in jedes Haus zu verlegen, damit es schnelles Internet eben auch in dieser, man muss es so sagen, Breitbandwüste gibt. Und dafür haben sich zwei Landkreise zusammengeschlossen, 20 Gemeinden und 650 Ortschaften zum Zweckverband Breitband Altmark, um sich eben gemeinsam durch dieses Fördermitteldickicht zu kämpfen.
Jetzt fragt man sich natürlich, ist das auch Vorbild für andere Regionen?
Ja, ich würde schon sagen ja, denn viele kleine Kommunen sind ja bei diesen Fördermittelanträgen überfordert. Und in der Altmark, da müssen wir sehen, das ist eine sehr dünn besiedelte Region von der Fläche her, so groß wie das Saarland und Luxemburg zusammen, aber eben nur sehr dünn besiedelt. Das heißt, für die Telekom und Co. war das einfach lange Jahre überhaupt nicht wirtschaftlich, die jetzt anzuschließen oder besser gesagt, da schnelleres Internet zu bieten. Und dieser Verband hat einen extra Geschäftsführer, der die Kommunen durch auch diese Gerichtsverfahren begleitet hat. Denn bei den ganzen öffentlichen Ausschreibungen haben viele Tiefbaufirmen geklagt. Also er hat mir gesagt, dass er in den letzten Jahren ein paar graue Haare dazu bekommen hat. Aber jetzt ist es eben so, jetzt ist das Geld da, rund 150 Millionen Euro Fördermittel. Und der Bundesverkehrsminister Scheuer hat gesagt, am Geld ist es ja nie gescheitert oder da, das war ja nie der Grund. Ich glaube, da hat er recht, aber vielleicht war es nicht das Geld in der Vergangenheit, sondern dass auf veraltete Technik gesetzt wurde. Stichwort Kupfer auf der letzten Meile. Und diese Strategie hat die Bundesregierung erst vor 2 Jahren in eine reine Glasfaserstrategie geändert. Und das kam natürlich auch diesem Zweckverband Altmark zugute, dass es jetzt eben nur noch um reine Glasfaserausbauprojekte geht.
Jetzt war das ja heute so quasi ein Startschuss. Wann haben denn die 650 Ortschaften auf diesen knapp 5000 Quadratkilometern tatsächlich schnelles Internet?
Das dauert schon noch ein paar Jahre. Das war ja, wie gesagt, so eine Art Startschuss. Es gibt zwar schon ein Pilotcluster, das ist so eine Art Pilotregion in der Nähe von Stendal. Die surfen schon mit 500 Megabits pro Sekunde. Die restlichen 30.000 Ortschaften und knapp 60 Schulen, das dauert noch bis 2025. Und dann, das ist der Vorteil von Glasfaser, dann kann eben auch noch hochgerüstet werden auf 3 bis sogar 4 Gigabit pro Sekunde. Und das ist ja der große Unterschied zu den verkupferten letzten Meilen, die bisher im Boden liegen und die bisher gefördert wurden oder in der Vergangenheit gefördert wurden. Da ist eben viel, viel weniger Bandbreite möglich.
In der Altmark in Sachsen-Anhalt wurde heute das größte Breitbandprojekt im ländlichen Raum präsentiert und unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach war dabei. Ganz herzlichen Dank auch für Ihre Einschätzung. Derzeit sind einige Schlachtbetriebe wie der größte in Deutschland, das Unternehmen Tönjes, geschlossen oder arbeiten mit verringerter Kapazität. Sie hatten sich zuletzt als Hotspots für die Verbreitung des Coronavirus gezeigt. Allerdings gibt es nun das Problem, dass die Tierställe immer voller werden oder Tiertransporte sich verlängern. Die regionalen Behörden müssen also bei ihren Entscheidungen über Wiedereröffnung der Fleischfabriken Abwägungen treffen. Im Kreis Gütersloh war das heute Thema bei einem Treffen von Politikern und Experten, um ihre Nöte darzustellen und auch den Druck zu erhöhen, waren Landwirte zu dem Treffen hingefahren. Tim Bilke.
Eigentlich wollte sich der Kreis heute noch nicht äußern, doch als knapp 100 Landwirte aus der Region vor dem Kreishaus vorfuhren, verließ Landrat Sven-Georg Adenauer die Sitzung und hörte sich die Forderungen der Landwirte an.
Ja, wir fordern halt einfach ein, hier möglichst schnell zu handeln, und in meinen Augen persönlich gesagt ist hier wertvolle Zeit verstrichen. Wir wollen einfach Klarheit haben, wie es weitergeht.
Dem Wunsch nach einer schnellen Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück erteilte der Landrat allerdings eine Absage.
Sie haben Ihre Position deutlich gemacht. Ich kann die auch gut nachvollziehen. Nur, es kann nicht sein, dass der Betrieb, ich sag mal, morgen wieder an den Start geht und dieselben Probleme tauchen wieder auf und der Kreis Gütersloh ist dann möglicherweise in 3 Tagen wieder in einem noch schärferen Lockdown.
Es liege einzig und allein an der Firma Tönnies, die Auflagen der Behörden zu erfüllen. Vor allem müssten Abstände eingehalten werden, bei der Arbeit und auch in der Kantine. Außerdem müssten ausreichend Pausenräume vorhanden sein und noch einiges mehr war vor dem Treffen zu hören. Und die Absprachen müssten besser werden, wenn Tönnies bald wieder Schweine schlachten wolle, so der Landrat.
In der Vergangenheit war es oftmals so, dass die Firma gemacht hat, was sie wollte oder vorgeprescht ist und wir als Behörden dahinterhergehechelt sind. Die Zeiten sind vorbei, den Takt geben die Behörden an, das klären wir gerade. Das Konzept, was die Firma vorgelegt hat, beantwortet bei weitem nicht alle Fragen, die geklärt werden müssen.
Bis der Schlachtbetrieb in Reda-Wiedenbrück wieder anlaufe, könne es daher noch einige Zeit dauern, so Landrat Adenauer. Zudem stellte er strukturelle Veränderungen der Fleischindustrie in Aussicht. Die Zustände in Schlachtbetrieben würden sich in Zukunft verändern.
Ich bin davon überzeugt, dass es diese riesen Mammutbetriebe mit 7.000 Mitarbeitern und 6.000, die wird es in Zukunft nicht mehr geben, wenn der Arbeitsschutz eingehalten werden muss, wenn die Abstände eingehalten werden müssen und so weiter und so fort. Das wird kleiner werden, das wird weniger werden.
Aber
das wird so sein.
Bei den Bauern wenig Verständnis für die Aussagen des Landrats. Der nahm sich viel Zeit, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, selbst nachdem sein Pressesprecher ihn erinnert hatte, dass er bei der Sitzung im Kreishaus wieder gebraucht werde. Immer wieder machte Adenauer deutlich, er sei verantwortlich für die Gesundheit der Menschen im Kreis Gütersloh. Die Firma Tönnies werde deshalb erst dann wieder in Betrieb gehen, wenn Hygiene und Infektionsschutz zu 100% gewährleistet seien.
Berichtet Tim Bilke. Seit 4 Monaten stecken wir nun in der Corona-Krise. Es herrscht zwar immer noch viel Unsicherheit, aber wir können die Krise und ihre Folgen inzwischen schon etwas mehr einschätzen. Wir schauen hier in Wirtschaft und Gesellschaft in den kommenden Wochen in einer Serie immer mal wieder auf die verschiedenen Branchen, wie sie mit der Krise umgehen. Wir beginnen mit der, die es als erste und mit am härtesten getroffen hat, die Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. 1,5 Meter Mindestabstand heißt, Messehallen und Kongresszentren können nur zu 20% ausgelastet werden, heißt das aus der Branche. Dazu kommen erhöhte Hygienemaßnahmen, höhere Kosten also und weniger Ertrag. Das rettet die Unternehmen nicht. Im Gegenteil, deshalb fordert der Verband ab September ein Überbrückungsprogramm in Milliardenhöhe. Andernfalls drohe eine Pleitewelle. Claudia van Laak hat mit 2 Unternehmen aus der Branche gesprochen.
Wow. Allen, die das Kraftwerk Berlin zum ersten Mal betreten, entfährt ein Wow über diesen ganz besonderen Veranstaltungsort. Ein ehemaliges Heizkraftwerk aus den 1960er Jahren. Brutalismus in Beton auf 3 Etagen. Die Grundfläche so groß wie ein Fußballfeld. 2600 Personen fasst das Kraftwerk. Hier fanden schon Präsentationen, neue Automodelle statt. Modenschauen, Konzerte, Ausstellungen. Nun müssen wir das Kraftwerk ganz neu denken, sagt Vertriebschef Charbo Reuter.
Im Moment finden bei uns Shootings statt, was kein Problem ist. Also Fashion-Shootings, Kunst-Shootings, Videoshootings in der Form, die eben das Kraftwerk als Motiv nutzen. Das ist das, was wir gerade machen können. Und alles andere ist jetzt gerade in der Klärung.
Das Gebäude im Keller befindet sich der Techno-Club Tresor, gehört Vattenfall. Der Energiekonzern ist zwar bereit, die Miete zu stunden, verzichten will er allerdings nicht darauf. Die Miete ist momentan der größte Posten. Die Mitarbeiter sind auf Kurzarbeit, die meisten Dienstleistungen kauft das Kraftwerk zu. Vom Servicepersonal bis zum Catering.
Es gibt teilweise Catering-Unternehmen, die haben 100 plus Angestellte. Wenn die 2-3 Monate ohne Einnahmen auskommen müssen, dann wird es da sehr eng. Und das wird es jetzt gerade.
Nur 2 Großveranstaltungen stehen für die nächsten Monate fest. Charbo Reuter ist trotzdem optimistisch. Er glaubt an die Magie seines Ortes.
Der derzeitige Gemütszustand bei uns im Kraftwerk Berlin ist sehr hoffnungsvoll.
Nicht ganz so hoffnungsvoll ist der derzeitige Gemütszustand von Bernd Wiedemann, Eigentümer und Geschäftsführer von PCMA, einer kleinen Event- und Kongressagentur in Berlin-Schöneberg. Zunächst mussten wir alle geplanten Veranstaltungen rückabwickeln. Dann kam die große Leere, erzählt der 52-Jährige.
Dann sitzt man da und es kommt kein Anruf und es kommt keine E-Mail und dann fängt man an, irgendwie Sudoku zu spielen.
Bislang hatte Bernd Wiedemann einen neuen Auftrag für eine Großveranstaltung im Oktober. Die Existenzängste bleiben.
Am Ende sind die immer noch da, weil ich weiß, dass die Veranstaltung im Oktober wird uns zwar helfen, aber sie wird es auch nicht alleine machen können. Also man hat schlaflose Nächte und denkt sich, okay, ich muss jetzt die Liquidität im Blick haben. Wie lange kann ich die ganzen Zahlungen aufrechterhalten?
Wiedemann beschäftigt 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle sind derzeit in Kurzarbeit, gehen 4 Stunden in der Woche ins Büro. Gut 13.000 Euro Corona-Soforthilfe hat er erhalten. Damit kann der Unternehmer 3 Monatsmieten bezahlen. Eine klare Perspektive sei wichtig für die Branche. Deshalb freut sich Wiedemann darüber, dass der Berliner Senat einen Stufenplan in Kraft gesetzt hat. Bis Ende Juli sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 300 Personen erlaubt. Die Zahl erhöht sich bis Oktober auf 1.000.
Dass man einfach, immer vorausgesetzt, die Zahlen geben es her, das ist ja auch allen klar. Aber dass man zumindest mal planen kann, dass man im Oktober eine Veranstaltung bis 1.000 Personen machen kann.
Die Vorbereitungen werden komplexer. Damit das Abstandsgebot eingehalten werden kann, müssen zum Beispiel zeitlich beschränkte Tickets vergeben werden. Außerdem, welche Dienstleister sind noch am Markt? Welche bereits pleite, fragt sich der Unternehmer.
Sind die Partner, die ich traditionell für meine Veranstaltung nutze, weil ich mit ihnen gute Erfahrungen gemacht habe, wird es die da noch geben zu dem Zeitpunkt?
Hochschulen, Verbände, Unternehmen, alle seien äußerst zögerlich bei der Planung von Events und Kongressen. Niemand will einen Corona-Ausbruch riskieren. Deshalb sei die erste größere gelungene Veranstaltung besonders wichtig. Und deshalb ärgert sich Bernd Wiedemann mehr als andere über den laxen Umgang mit den Corona-Regeln in der U-Bahn oder beim Einkaufen.
Kommt natürlich die zweite Welle und es bricht wieder ein. Und wir werden, ich bin mir auch dessen bewusst, dass wir schon einer der ersten sein werden, die dann wieder untersagt werden als Veranstaltung. Ob dann das Jahr 2021 noch für mich funktionieren wird, das weiß ich dann nicht.
Ein Bericht von Claudia van Laak über die Konzert- und Veranstaltungswirtschaft und die Corona-Krise. Und das war der erste Beitrag in unserer Serie, wie die Branchen mit der Corona-Krise umgehen. Und jetzt schauen wir auf das heutige Börsengeschehen zusammen mit unserem Börsenreporter Viktor Goitger. Herr Goitger, wir haben in der Sendung über die Entwicklung bei der Commerzbank schon gesprochen. Wie haben denn die Anleger darauf reagiert?
Bei der Commerzbank, da standen zwischenzeitlich mehr als 8% plus an der Kurstafel, jetzt immerhin noch knapp 6,5%. Dass Zielke jetzt das Handtuch werfen will, das kommt an der Börse gut an. Er war ja sowieso auch dafür bekannt, dass er die Ziellatte bei der Commerzbank so weit runtergehängt hatte, damit die Bank es auf jeden Fall drüber schafft. Dieses Prinzip, das ist nicht beliebt bei den Börsianern.
Wie sieht es denn generell in der deutschen Bankenbranche aus? Sie stand ja zuletzt nicht so richtig gut da.
Ja, das ist schon interessant, ein Schlaglicht zum Beispiel auf die Deutsche Bank zu werfen. Die ist nämlich seit Jahresbeginn, man staune, die beste Aktie im DAX, plus 22% seit Anfang des Jahres. Das hat sonst im DAX keiner geschafft. Und schon da kann man sagen, Bankchef Christian Sewing hat genau vor einem Jahr der Bank ja eine richtige Rosskur verordnet. 18.000 Stellen sollen wegfallen und viele an der Börse honorieren jetzt genau das.
Bei Wirecard ist der Ex-Vorstandsmitglied Jan Masalek weiter flüchtig. Jetzt wurde aber ein weiterer Manager verhaftet. Wie wird denn die Meldung aufgenommen?
Ja, das ist ein Manager, der Geschäftsführer bei der Tochtergesellschaft Card Systems Middle East in Dubai war. Das ist eben eine dieser Tochterfirmen, die einen wichtigen Teil zum Umsatz bei Wirecard beigetragen haben soll, muss man heute sagen. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für tatverdächtig, und zwar des gemeinschaftlichen Betruges. Und das ist eine Nachricht, denn zum ersten Mal ist ganz offen von möglichem Betrug die Rede. Vorher ging es immer nur um Untreue, Marktmanipulation, solche Dinge. Wirecard-Aktionäre rennen davon, 21% im Minus. Die Aktie allein heute, oder in Euro und Cent gesprochen, 2,55 Euro bleiben den Aktionären noch pro Aktie.
Es gab heute eine Umfrage des IFO-Instituts, nach der jedes 5. Unternehmen um seine Existenz fürchtet. Hat sich das am Gesamtmarkt bemerkbar gemacht?
Das sind natürlich richtig bittere Zahlen, aber die spiegeln sich heute im Lauf des DAX überhaupt nicht. Der deutsche Leitindex ist kräftig gestartet, hat dann hinten ein bisschen die Kraft verloren. Plus 1,6% steht jetzt an der Kurstafel, 12.730 Punkte.
Und zum Schluss noch Euro, Rente und Gold.
Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,45%, das Gold bei 1.782 Dollar je Feinunze und der Euro bei einem Dollar 13,17.
Danke, Wittger Goldgar aus Frankfurt. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmberg. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Kultur heute und dem Tod von Ennio Morricone. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.